Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Samstagabend ist es. Naja, was macht der Pfarrer am Samstag neben vielen anderen Dingen? Beschäftigt er sich natürlich schlussendlich und final mit der Predigt für den Sonntag. Dieser Sonntag nun ist schon der zweite der Passionszeit. Passionszeit, jene Zeit, in der wir aufgerufen sind, auf das Leiden Christi zu blicken, auf das Kreuz mit dem Korpus, auf seine Dornenkrone, auf seine Nägel, auf seine Seitenwunde, wenn es ein Kreuz ist, das ihn schon als Toten darstellt. Wir sind aufgerufen, auf eine unendliche Liebe zu blicken, die sich vollkommen und in höchste Marterqualen für uns hingibt. Und damit aber auch hindurchzublicken. Hindurchzublicken durch den Tod zum Leben, vom Karfreitag zu dem Ostersonntag und hinter das Leiden Christi hinzublicken in das Leiden der Welt. Heute haben wir einen Predigtext, der gerade einmal vor einigen Sonntagen dran war. Glaubt man. Es ist fast der gleiche Predigtext. Es ist das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Diesmal aber aus einem anderen Evangelium, aus dem Evangelium nach Markus. Und doch ist es ein völlig anderer Predigtext als vor ein paar Wochen, aus dem einfachen Grund, weil Markus einen einzigen Satz dazusetzt. Das mag jetzt zunächst einmal völlig verwundernd sein und man denkt sich, kann das sein? Ja, sicher. Die Evangelisten übernehmen zunächst einmal Dinge aus der mündlichen Tradition. Teilweise schreiben sie natürlich auch voneinander ab. Und was passiert dann? Naja, der schreibt ja nicht nur irgendwo zusammen, wo es erklärt hat, sondern er verbindet es, er ordnet es und, das ist auch ganz wichtig, er bezeugt den Glauben seiner Gemeinde. Weil jeder dieser Evangelisten lebt ja schon in irgendeiner Gemeinde, das ist alles irgendwann einmal nach Ostern geschehen. Und dieser Glauben der Gemeinde, dieses Zeugnis der Gemeinde, ist in Wirklichkeit dann das, was wir als Heilige Schrift verstehen. Heilige Schrift, das ist nicht irgend so ein Unfallprotokoll oder so, wenn du mit einem Auto der an einen gefahren ist und du steigst aus, nimmst die Kamera, fotografierst es, zeichnest es auf und genauso ist es geschehen, sondern das ist viel, viel mehr. Das ist ein in die Tiefe gehendes seelisches Zeugnis von Jesus Christus, seiner Bedeutung für die Welt, für die Menschen, für den Menschen, für mich am Schluss. Nun, dieses Gleichnis kann ich Ihnen ganz einfach erzählen. Da geht es darum, dass gibt's einen Weinberg und der Weinberg kehrt natürlich wem und mein Weinberg ist offenkundig relativ groß, weil der stellt da alle möglichen Leute an, die diesen Weinberg bearbeiten. Und dann geht er ins Ausland und ist weg. Und irgendwann einmal schickt er wen an Angestellten, der soll da jetzt also die Pacht einheben und damit wieder nach Hause kommen. Und die Weingärtner geben ihm das aber nicht, sondern verprügeln ihn und hauen ihn aus. Und dieser Herr des Weinbergs, der schickt immer wieder wen neichen und immer wieder wen neichen und passt schon. Und ja, schwierige Sache, weil keiner von denen bringt was nach Haus. Also da gibt's diese Leute, die jetzt sagen, na, der Weinberg gehört schon uns. Also den geben wir nicht mehr her und da zahlen wir auch nichts und da haben wir auch keine Rechenschaft zu leisten für das, was wir auf dem Weinberg tun. Und das Ganze steigert sich dazu, dass dieser Herr des Weinbergs dann als allerletztes seinen eigenen Sohn schickt mit dem Gedanken, nicht, vor dem werden sie sich scheuen, da werden sie Respekt haben, weil das ist ja mein Bub, das ist der Erbe. Und diese Weingärtner machen aber genau das Gegenteil. Sie erschlagen den sofort aus dem einfachen Grund, weil sie sagen, jetzt kehrt uns der Weinberg endlich. Das Ganze endet dann extrem drastisch. Das glaubt man gar nicht, weil die meisten nicht glauben ja, dass die Bibel so ein kuscheliges Buch ist, wo drinnen steht, alle haben einander lieb und alle sind gute Menschen. Na, das steht eigentlich in der Bibel kaum drinnen. Na, es steht dann allen Ernstes drinnen, der Herr des Weinberges wird kommen. Und sie alle umbringen und dem Weinberg anderen Leuten geben, offenkundig Leuten, die damit umgehen können, was ihnen anvertraut ist. Aber das ist jetzt noch nicht das Ende, jetzt kommt erst das Ende. Was setzt Markus hinzu? Er setzt hinzu, und sie, wer auch immer das sein mag, trachteten danach, ihn zu verhaften, aber sie fürchteten sich vor dem Volk, denn sie wussten genau, dass er in diesem Gleichnis von ihnen gesprochen hatte. Ja, das sind die. Na, von wem könnte dann der Jesus reden? Was sind das für Leute, die etwas verpachtet bekommen, etwas geliehen bekommen, etwas anvertraut bekommen und dann plötzlich sagen, na, das gehört uns. Also das gehört jetzt uns, der Herr des Weinbergs, den haben wir eh schon so lange nicht mehr gesehen, das gehört jetzt uns, jetzt können wir tun, was wir wollen. Liegt wohl auf der Hand, nicht? Das ist eine zutiefst menschliche Fähigkeit. Das ist eine zutiefst menschliche Fähigkeit, sich zum Beispiel einzubilden, dass die ganze Erde uns gehören würde. Zwar haben wir die jetzt absolut nur geborgt und sonst gar nichts, also die haben wir sozusagen verpachtet bekommen, wir dürfen da umarbeiten, wir dürfen daraus was machen und wir dürfen uns auch ziemlich viel davon halten, aber gehören tut sie uns offenkundig nicht. Aber wenn man so hineinschaut, wissen Sie, globale Erwärmung, Umweltverschmutzung, Kriege, Atommeiler und Atombomben, anscheinend hat ja heutzutage jeder Diktator seine kleine Atombombe, dann weiß man, worum es geht. Naja, die Leute, die halt glauben, die Welt gehört ihnen. Das ist jetzt aber noch ein zweiter Aspekt und der ist uns viel, viel näher. Die Welt gehört mir. Nicht? Schauen wir doch hinein, schauen wir jetzt hinein in diese Welt, wo also wirklich so eine Schreckensnachricht nach der anderen jagt doch durch die Nachrichten durch. Keiner hat mehr Arbeit anscheinend, alle sind am Verhungern, die Aktienindexe sind ganz unten, die Megakatastrophe schlechthin. Geht genau darauf zurück, dass die Leute halt sagen, also die Leute, die was haben, halt sagen, das gehört jetzt uns und Hauptsache ich bin reich und in der Krise in Wirklichkeit noch viel reicher geworden, aber ich denke ja nicht einmal daran, jetzt meinen Pachtzins zu zahlen. Sprich, daran teilzuhaben, wenn ich irrsinnig reich geworden bin, dann muss ich ja was weitergeben. Es ist eine unglaubliche Geschichte, wenn ich denke, ich bin jetzt allen Ernstes bereits 48, als ich jung war, da war es so, dass man gesagt hat, naja, wenn es dem Volk schlecht geht, dann müssen die Reichen halt mehr Steuern zahlen und dann wird halt ganz viel investiert. Also das traut sich heutzutage keiner mehr zu sagen, darauf möchte ich doch wirklich mal hinweisen, sondern heute geht's nur darum, dass der Staat, das heißt also wir alle, das heißt vor allen Dingen die durchschnittlichen Steuerzahler, den Banken unglaublich viel Geld zur Verfügung stellen, das heißt auf gut Deutsch, dass die, denen die Banken kehren, noch mehr Geld verdienen und das passt dann. Okay, ein einfaches Beispiel, die Raiffeisen Zentralbank hat jetzt ausgewiesen, dass sie im letzten Jahr 1 Milliarde Euro nur aus dem Geschäft mit dem Osten, also den Ostländern, das ist ja alles ehemalige K&K-Monarchie und alles, was zum Königreich Ungarn dazugehört hat, gemacht hat. 1 Milliarde Euro. Jetzt gehen diese ganzen Volkswirtschaften da gerade halbwegs zugrunde, aber da denkt jetzt keiner dran, dass er sagt, na gut, jetzt haben wir 1 Milliarde Gewinn gemacht, jetzt geben wir diese Milliarde irgendwie aus, dass wir denen dort helfen, dass wir die stützen, dass wir da irgendwas machen. Nein, sondern das habe ich jetzt verdient, das ist jetzt meins und davon gebe ich jetzt nichts her. Aber schon gar nicht, das sollen jetzt andere Leute. Nein, ich nicht, wer anderer soll, nicht? Genau das ist es, die Vorstellung, man habe etwas, es gehöre einem. Die unfassbarste, grauenvollste und furchtbarste Vorstellung auf der Welt ist die Vorstellung, man hätte Besitz. Jetzt mögen Sie schockiert sein, weil jeder von Ihnen glaubt ja, er hat Besitz. Gehen wir ein bisschen in die Geschichte zurück. Früher war es so, die Kinder waren Besitz der Eltern, absoluter, totaler Besitz. Sie konnten mit ihnen machen, was sie wollten. Und man war der Ansicht, man habe ein Kind auch zu brechen. Man muss ein Kind brechen und anders geht es nicht, weil das Kind ist einfach Besitz der Eltern. Das wird also in seiner Persönlichkeit gebrochen und neu aufgebaut nach der Vorstellung der Eltern. Das war gerade einmal noch so, bitte. Lesen Sie sich, oder besser lesen Sie es nicht, weil Ihnen würde nur schlecht werden, Erziehungshandbücher von 1900 durch. Die Vorstellung des Besitzes ist das Grauenvollste, was es gibt. Und es führt immer, absolut immer dazu, dass es zu Katastrophen kommt, einer Größenordnung, die man sich nicht vorstellen kann, zur Zerstörung des Menschen, zur Zerstörung der Welt. Christlich ist es so, alles ist uns geborgt, alles ist uns geliehen, alles ist uns verpachtet. Wir dürfen, aber gehören tut uns nichts. Nun kann das natürlich keine Aufforderung dazu sein, zu irgendwelchen kommunistischen Massenenteignungsgeschichten, weil wie das ausgegangen ist, weiß man ja in der Geschichte. Nein, es muss endlich wieder dieser christliche Gedanke in der Welt einkehren, dass die Leute sagen, ich bin froh, wenn ich das hab, aber es ist geliehen, es ist verpachtet. Wenn es woanders anders benötigt wird, dann gebe ich es hinaus, weil nur dann wächst die Frucht am Weinberg. Da haben sich Menschen verschworen, sie haben sich verschworen, weil da kam einer und er hat ihren Besitz gefährdet. Die, die mächtig waren, die angesehen waren, die das einfache Volk in Israel fest in der Faust drinnen hatten, die Schriftgelehrten, die Weisen, die Hochgeehrten, die hohen Pharisäer, das waren die Leute, die sich von diesem Jesus total gefährdet gefühlt haben, aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Da kommt einer und gefährdet ihren Besitz. Denn das Volk war ihr Besitz, ja mehr. Der Glaube, die Religion war ihr Besitz. Und den wollten sie nicht aus der Hand geben und das wollten sie nicht zulassen, dass da ein Typ daherkommt und plötzlich was Neues und was anderes redet. Am Schluss wird Gott gewinnen. Aber meine Lieben, hatte nicht jeder von uns schon die Idee gehabt, wäre es nicht so schön gewesen, wenn sich Jesus das Kreuz hätte ersparen können. Und das ist eine ganz, ganz schöne Idee, zwar nicht Jesus das Kreuz zu ersparen, weil das ist schon geschehen, aber anderen Menschen das Kreuz zu ersparen, ja der ganzen Welt das Kreuz zu ersparen, indem wir aufhören zu behaupten, irgendetwas wäre unser Besitz und schon gar niemals die Idee haben, irgendjemand wäre unser Besitz, sondern dass wir immer dazu bereit sind, es frei zu lassen, einen Gesegneten, einen Frommen, einen mit Jesus nachdenkenden, einen betenden Sonntag wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.